Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Auf die Ohren. Und hiermit begrüßen wir Sie zur letzten Folge dieses Jahres 2021. Wir, das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung, und
Arnulf Schlüter, stellvertretender Direktor des Ägyptischen Museums.
Wie es am Jahresende so üblich ist, starten wir mit einem kleinen Rückblick. Im Februar ist die erste Folge von Auf die Ohren gelaufen. Vollkommen unwissend haben wir uns ins Abenteuer Podcasten geworfen und konnten auf dem Weg einiges an Erfahrung sammeln. 17 Folgen sind entstanden, gut 4000 Personen haben wir damit erreicht. Die Top 3 Folgen? Es ist die erste Folge der ersten Staffel und auch die zweite zur Sammlungsgeschichte des Museums und dem Naga-Projekt und wenig überraschend die vierte Folge der zweiten Staffel, unsere Halloween-Sonderfolge zu altägyptischen Verbrechen, die wir ja im kommenden Jahr auch als Vortragsreihe fortsetzen werden.
Wir haben also ein sehr positives Feedback bekommen. Wir haben uns ja da wirklich Hals über Kopf reingestürzt und haben gesagt, ja, wir probieren das einfach mal aus.
Einfach so, genau.
Learning by doing. Mhm. Wir freuen uns über Rückmeldungen, wir freuen uns über Kritik unserer Folgen und melden Sie sich gerne bei uns. Sie können davon ausgehen, dass wir Ihnen auch 2022 weiter auf die Ohren gehen werden.
Nun aber zum Thema der heutigen Folge. Wenn Sie bei der Premiere jetzt dabei sind, dann wissen Sie mit Sicherheit, dass heute der 24. Dezember ist, der vierte Freitag des Monats. Deswegen wünschen wir an dieser Stelle auch gleich frohe Weihnachten. Und diesem Thema widmen wir uns nun auch.
Ja, frohe Weihnachten auch von meiner Seite. Weihnachten und altes Ägypten, passt es überhaupt zusammen? Also die Christen feiern die Geburt Jesu. Aktuelle Forschungen zufolge wurden die historische Person Jesus von Nazareth zwischen 7 und 4 vor Christus geboren.
Vor Christus, ja, genau.
Mhm. In dieser Zeit war Ägypten bereits Teil des römischen Weltreiches. Wie kann nun das eine mit dem anderen zusammenhängen?
Nun, neue Religionen bedienen sich gerne der Bildsymbolik dessen, was es vorher schon gab. Das heißt, man schmeißt also nicht alles um, sondern knüpft an Vorangegangenes an. Und Ägypten war reich an Mythen und Götterdarstellungen. Der Legende nach begann die Christianisierung Ägyptens bereits in apostolischer Zeit. Der Evangelist Markus soll die Kirche im Niltal begründet haben und auch die Bibel nimmt ja mit der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten Bezug auf das Land.
Also wir haben eigentlich zwei Dinge ja. Wir haben einerseits die Tatsache, dass in Ägypten sehr früh sich ein Christentum ausgebreitet hat und auf der anderen Seite eben eine lange Tradition, die altägyptische Religions- und Vorstellungswelt.
3000 Jahre, wenn man so sagen will, in dieser Zeit, und das schmeißt man eben nicht von einem Tag auf den anderen um. Können wir verweisen auf die Folge, die wir schon mal hatten zu Echnaton, der das ganze Jahr in altägyptischer Zeit versucht hat und damit grandios gescheitert ist. Das heißt, man versucht also, sich an Vorangegangenes, an Traditionen anzuknüpfen.
Wahrscheinlich auch aus ganz praktischen Überlegungen heraus. Eben. Es ist immer einfacher, was Neues zu verkaufen, wenn man das mit Bildern tut, die bereits in den Köpfen der Menschen sind.
Ja. Genau.
Also Ausgangspunkt für die Ausbreitung des Christentums in Ägypten war dann bereits im ersten Jahrhundert nach Christus die überwiegend griechische Bevölkerung in Alexandria. Wahrscheinlich mit einem sehr hohen Anteil auch jüdischer Bewohner.
Alexandria hatte ja die größte jüdische Gemeinde im gesamten Mittelmeerraum, muss man dazu sagen.
Genau, Ursprung wird wahrscheinlich die Gemeinde in Jerusalem gewesen sein für diese Ausbreitung. Und gegen Ende des 2. Jahrhunderts ist Demetrios der Erste als erster Bischof von Alexandria bereits sicher belegt.
Zu dieser Zeit weiß die dortige, noch kleine christliche Gemeinde aber schon einen hohen Grad von Organisation auf. Klar, wir haben schon einen bestätigten Bischof. Dies zeigt aber auch die einzig zu dieser Zeit existierende Katechetenschule, eine kirchliche Institution zur Unterweisung der Täuflinge. Die alexandrinische Theologieschule, an der Kirchenväter wie Origenes, Clemens von Alexandria, Athanasios und Kyrill lehrten, liefert ganz wesentliche Beiträge zur dogmatischen Fixierung des Christentums und ist daher auch für die gesamte Kirche bis heute von Bedeutung.
Auch im zweiten und dann zum größten Teil noch im dritten Jahrhundert fand das Christentum in erster Linie seine Anhängerschaft unter den griechisch sprechenden Menschen des Landes. Die einheimische Bevölkerung, die ägyptische Bevölkerung hingegen, nahm das Christentum wahrscheinlich eher etwas zögernder an. Dionysos von Alexandria, dann schon im dritten Jahrhundert, 247 bis 264, war der erste Bischof, der die ägyptisch sprechende Bevölkerung dann tatsächlich bekehren wollte. Jetzt begann dann das Christentum, sich über ganz Ägypten zu verbreiten.
Wobei man dazu sagen muss, dass wir in dieser Zeit also eine wirkliche Mischkultur in Ägypten haben. Wir haben das frühe Christentum, wir haben das Judentum, wir haben natürlich auch noch die ganze heidnische, altägyptische Bevölkerung sozusagen, die diesem Glauben anhing. Das war also ein wirklicher Schmelztiegel verschiedener Richtungen, die wir dort hatten.
Und das ja auch nicht nur in Ägypten, sondern in dem gesamten großen Raum. Man kann ja sagen, dass es da wirklich miteinander konkurrierende Glaubensrichtungen gegeben hat.
Jeder versuchte, sich gegen den anderen durchzusetzen und sich als besonders gut zu propagieren.
Richtig, ja. Da kann man natürlich schöne Gedankenspiele machen. Was wäre, wenn? Ja? Also wenn sich das in einer anderen Richtung weiterentwickelt hätte, würden wir dann heute einen Hohepriester der Isis in Alexandria sitzen haben, anstelle eines Papstes in Rom.
Es wäre also auf jeden Fall ganz, ganz spannend, das stimmt. Noch heute gibt es in Ägypten die koptisch-orthodoxe Kirche. Der Begriff koptisch ist abgeleitet vom griechischen Wort für Ägypten. Aigyptos bezeichnet also zunächst keine Religions-, sondern eine Volkszugehörigkeit. Die koptische Sprache stellt die letzte Stufe des Altägyptischen dar und die koptische Schrift ist eine um Spezialzeichen aus dem Altägyptischen, das heißt dem Demotischen, erweiterte Form des griechischen Alphabets. In der chronologischen Entwicklung des Landes umfasst die koptische Epoche die Zeit bis zur islamischen Eroberung 641 nach Christus.
In der Kirchengeschichte wird die Sonderstellung des Christentums in Ägypten als koptisch bezeichnet. Also chronologisch fixiert durch das Konzil von Chalkedon 451, da geht es um die Abspaltung als Nationalkirche und die religionsgeschichtlich durch die monophysitische Lehre von der einen Natur Jesu Christi. Also monophysitisch die Lehre von der einen Natur, also Jesus Christus als dem Fleisch gewordenen Gotteswort.
Ja, die Monophysiten und Diophysiten, das ist eine ganz, ganz spannende Zeit. Ich weiß nicht, hast du Koptologie im Studium noch gehabt oder bist du?
Ja, nicht als eigenes Nebenfach, aber bei uns gehörte ja klar das Koptische bis zum Magister damals noch mit zum Studienfach.
Genau, also bei uns in Göttingen gab es ja eben Koptologie als eigenes Studienfach und da muss man sich eben auch mit dieser frühen Kirchengeschichte beschäftigen, was sehr kompliziert, aber auch unglaublich faszinierend ist. Kirche ist für uns heute so eine feststehende Tradition, aber gerade in dieser frühen Zeit hat man so viel ausprobiert und so viel auch gegeneinander abgewogen und unter anderem eben auch diese Monophysiten und Diophysiten. Das, was heute in der westlichen Kirche als Glaubenstradition ist, das sind die Diophysiten, also die Zwei-Naturen-Lehre. In den orthodoxen Kirchen hingegen hat man die monophysitische, die Ein-Naturen-Lehre. Es geht einfach um die Frage, ist Jesus Christus Mensch und Gott in einer Person? Vermischen sich diese Naturen oder sind es zwei voneinander getrennte Naturen? Und dass gerade auch diese Diskussion in Ägypten so tradiert wurde, verwundert uns nicht, denn da haben wir wieder die Anknüpfung an das alte Ägypten und an die zwei Naturen von Pharao, der ja auch Mensch und Gott in einer Natur war.
Es spielt übrigens später dann noch eine Rolle auch bei der Christianisierung des heutigen Sudan, also des antiken, nennen wir es mal Nubien, wo es dann wirklich so eine Art Wettlauf gegeben hat. Und zwar war sich selbst das Kaiserpaar selber war sich uneins. Ja. Die einen monophysitisch,
die anderen Diophysiten.
Und dann haben beide ihre Missionare runtergeschickt und es war der Wettlauf, wer bekehrt denn da am schnellsten da unten. Also ganz aus heutiger Sicht sicherlich auch skurrile Geschichten. Dieser Begriff des Koptischen ist heute so ein bisschen schwierig im Museum. weil man sich natürlich darüber streiten kann. Es wird gerne von der koptischen Zeit gesprochen. Die Frage ist aber, eigentlich ist es kein definierter Zeitbegriff, sondern es geht ja eigentlich um die Zugehörigkeit zu einer Religion. Mhm. Also auf der sicheren Seite ist man zunächst einmal, wenn man sagt, dass die heute und übrigens ja auch arabisch natürlich sprechenden Christen in Ägypten als Kopten bezeichnet werden und die koptische Sprache wiederum in dieser koptischen Kirche auch als Liturgiesprache benutzt wird. So ein ganz klein bisschen im Vergleich dazu heute noch Latein im Hochamt oder ähnliches als Liturgiesprache das Lateinische, obwohl wir es in unserer Alltagssprache nicht mehr sprechen.
Was allerdings auch wiederum spannend ist, denn damit ist auch quasi diese späteste Sprachstufe des Altägyptischen bis heute noch in Verwendung. Nicht mehr als lebendige Sprache, aber eben als Liturgiesprache. Die größte Variationsbreite weist dieser Terminus koptisch nun in der Kunstgeschichte auf. Früher wurde in der koptischen Kunst eine Art Volkskunst gesehen, im Gegensatz zur antiken Tradition. Diese Bezeichnung konnte auch an christliche Motive und/oder Qualitätsmerkmale gebunden sein. Heute wird dieser Begriff eher wertneutral und dann doch chronologisch verwendet, unter Anerkennung und Berücksichtigung altägyptischer, antiker und byzantinischer Elemente und Traditionen.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass Bilder, Symbole aus dem alten Ägypten mit in dieses frühe Christentum eingeflossen sind. Fangen wir doch einfach mal wirklich mit dem ganz zentralen Motiv an, mit Maria / Isis mit dem Kind. Was hat es denn damit auf sich?
Maria bzw. Isis mit dem Kind ist ein Bild, was wir sehr gut aus der altägyptischen Tradition nachverfolgen können. Horus, der Sohn der Isis und des Osiris, wurde posthum nach dem Tode des Osiris gezeugt. Osiris, der von seinem Bruder Seth zerhackt und von seiner Schwestergemahlin Isis mumifiziert und wieder zum Leben erweckt worden war. Nach seiner Geburt wurde Horus von Isis im Papyrusdickicht versteckt und dort im Geheimen aufgezogen, bis er als junger Mann öffentlich auftreten und sein Recht auf den Thron seines Vaters Osiris gegen seinen Onkel Seth geltend machen konnte.
Wie in der christlichen Darstellung Jesus tritt Horus entweder als Kind auf und dann wird er eben häufig auch auf dem Schoß seiner Mutter gezeigt, wie er an ihrer Brust trinkt. Das ist die sogenannte Isis-Laktanz, also die Isis, die ihr Kind mit Muttermilch ernährt. Oder aber natürlich auch als erwachsener Mann, in der Regel menschengestaltig, manchmal mit Falkenkopf, so wird er eben dargestellt.
Das sind die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Götter, die wir ja auch sonst bei den alten Ägyptern beobachten können. Das Motiv der Isis-Laktanz ist seit dem Mittleren Reich, also um 2000 vor Christus, in der altägyptischen Rundplastik belegt. Der kindliche Horus, Harpokrates, also Horus das Kind, wird in der Ikonografie immer als eine Art kleiner Erwachsener dargestellt und trägt oft die Doppelkrone als Zeichen seiner späteren Herrschaft über Ägypten.
Das Motiv der Gottesmutter, die ihren Sohn Jesus als Kleinkind auf ihrem Schoß präsentiert oder ihn an ihrer Brust trinken lässt, stammt ikonografisch in direkter Linie von den Darstellungen der Göttin Isis mit dem Horusknaben ab. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist so ein zentrales Motiv, da brauchen die frühen Christen die altägyptische Religion eigentlich nicht dafür. Aber das Spannende ist eben, dass man an ikonografischen Details in Ägypten ganz klar sagen kann, dass dieses alte Bild der Isis mit dem Horusknaben 1:1 übernommen wird und ich sag mal lediglich neu beschriftet wird.
Genau, also angepasst, umgedeutet, genau.
Und das geht eben so weit, dass dann gewisse Elemente, zum Beispiel der Gewandung, der Isis-Knoten oder ähnliche Dinge, da zunächst einmal mit tradiert werden. Wir also ganz klar nachvollziehen können, dass es da eine Übernahme dieses Motives und eine Umdeutung dieses Motives gegeben hat.
Genau, es ist nämlich nicht nur so, dass das Christentum in Ägypten Einzug gehalten hat. Auch die ägyptischen Kulte hatten sich nach der Eroberung Ägyptens durch Augustus 31 vor Christus im gesamten Römischen Reich ausgebreitet. Das geht so weit, dass man in Mainz beispielsweise ein Isis-Heiligtum hat und dass Isis als Göttin sich auch bis auf die britischen Inseln ausgebreitet hat. Das heißt also, sie war im Römischen Reich als Bild weit verbreitet. Das junge Christentum, das nun im zweiten nachchristlichen Jahrhundert in Ägypten Fuß gefasst hatte, bediente sich dieser vorhandenen Motive, auf die es im Römischen Reich aufbauen konnte. Die Darstellung von Mutter mit Kind ließ sich ohne Gefahr heidnischer Symbolik zu tradieren auf die Gottesmutter dann übertragen. Auch im christlichen Bild erscheint das Kind als kleiner Erwachsener und nach der Legitimierung des Christentums als Staatsreligion im Römischen Reich unter Theodosius um 380 nach Christus erhält Jesus, wie der Horusknabe, die Insignien seiner weltlichen Macht, also Reichsapfel und Zepter.
Zweites Motiv, Geburtslegende haben wir es mal übertitelt.
Genau, denn an Weihnachten, wir haben es ja eben schon gehört, feiert man die Geburt Jesu Christi. Aber diese Geburt finden wir auch in anderer Art und Weise.
Genau, also ganz zentraler Bestandteil des Christentums ist ja der Glaube, Gott habe seinen zu Mensch gewordenen Sohn als Messias, als Erlöser auf die Erde gesandt. Und Jesus wurde dabei nach Gottes Willen empfangen durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria, um die Königsherrschaft Gottes auf Erden zu verkünden. Josef, Nachfahre Davids und Marias Verlobter, wird im Matthäusevangelium explizit als Ziehvater des Jesus beschrieben, der für Maria sorgt, auch um seine schwangere Verlobte weder zu beschämen noch zu verstoßen.
Im Lukas-Evangelium wird auf die Frage, wie die Geburt Jesu bei einer unberührten Frau möglich sei, durch den Engel der Verkündung auf die Schöpfermacht des Heiligen Geistes hingewiesen. Auch wenn andere Texte wie das Markus-Evangelium oder die Paulusbriefe die Jungfrauengeburt nicht explizit erwähnen, wird Jesus von Beginn an als Sohn Gottes bezeichnet. Die Empfängnis durch den Heiligen Geist war nach altkirchlicher Auffassung auch deshalb zwingend notwendig, weil Jesus nur als vollkommen sündloser Mensch alle übrigen Menschen von der Erbsünde befreien konnte und daher auch Maria sündlos gewesen sein muss. Wobei es ja nun auch die Diskussion gibt, dass dieses Jungfrau lediglich ein Übersetzungsfehler ist und dort einfach nur gestanden hat, junge Frau, was nicht unbedingt mit dieser Sündlosigkeit zusammenhängen muss.
Also in jedem Fall gibt es ja eine Lateransynode des Jahres 649 unter Papst Martin I. und der sagt ganz klar, die Jungfräulichkeit Marias vor, während und nach der Geburt Jesu ist Glaubensdogma. Also ist so. Punkt, Strich.
Punkt aus Strich, brauchen wir nicht mehr zu drüber diskutieren. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin.
Die göttliche Abstammung des altägyptischen Königs ist wichtiger Bestandteil seiner Herrschaftslegitimation und erklärt zugleich die göttliche Natur des Königs selbst. In den Geburtslegenden, altägyptischen Geburtslegenden, wird thematisiert, dass die Königin mit dem Gott Amun, also dem Reichsgott des Neuen Reiches, in Gestalt des Königs einen Sohn zeugt. Dieser hat hierdurch Anteil an sowohl der menschlichen wie der göttlichen Sphäre. Also nochmal, der Gott Amun kommt auf die Erde herab, nimmt die Gestalt des männlichen Königs an, der mit seiner Frau den Thronnachfolger zeugt. Das heißt, der Thronnachfolger erhält seine Legitimation dadurch, dass er von der weltlichen Mutter, aber dem göttlichen Vater gezeugt wird und damit Anteil an beiden Welten hat.
Besonders betont wird diese Geburtslegende deshalb auch in der Regierungszeit der Hatschepsut, die als allein regierende Frau auf dem Pharaonenthron eine besondere Notwendigkeit zur Legitimation ihres Herrschaftsanspruchs sah. Da verweisen wir gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal. Da gibt es nämlich einen extra Vortrag zu Hatschepsut und ihrer Zeit, wo das mit der Geburtslegende auch nochmal in jedem Detail erklärt wird. Vom Neuen Reich an gab es zusätzlich auch noch die Institution der Gottesgemahlin des Amun, die auch ein Priesterinnenamt im thebanischen Amun-Kult beinhaltete. Die Königinnen oder ältesten Königstöchter, die den Titel einer Gottesgemahlin führten, spielten eine wichtige Rolle bei der Königsnachfolge. Da Prinzen ihren Thronanspruch auch durch die Heirat mit einer Gottesgemahlin legitimierten, und im Idealfall mit der Gottesgemahlin eigene Nachkommen zeugten und so den Fortbestand der Familiendynastie sicherten, kam es im Königshaus häufig zur Vermählung zwischen Geschwistern oder Halbgeschwistern.
Was wollen wir damit sagen?
Wir wollen damit sagen, dass diese Tradition dieser göttlichen Abkunft auch bereits im alten Ägypten schon verbreitet war und dass das dann im Christentum quasi wieder aufgegriffen worden ist. Allerdings mit dem Zusatz der Sündlosigkeit und der Jungfräulichkeit, die wir so im alten Ägypten nicht haben.
Genau, also wir wollen ja hier nicht behaupten, dass das Christentum einfach nur ein Umschreiben der altägyptischen Religion ist.
Ach.
Aber wir können eben feststellen, dass es sehr, sehr viele Motive gibt, die in diesem Raum eine ganz lange Tradition haben und die eben in einer sehr ähnlichen Variante dann im frühen Christentum ganz wesentlich eben auch in Ägypten geprägt wurden und damit heute Tradition unserer Kirchengeschichte, unserer Bibeltradition sind.
Genau, die wir so oftmals gar nicht hinterfragen, aber die Geschichte dieser Bilder und Symboliken ist eben viel, viel länger. Und damit kommen wir zum nächsten, nämlich zum Kreuz. Von der Geburt kommen wir jetzt zum Tod. Das Kreuz setzt sich im 5. Jahrhundert gegenüber anderen ursprünglich parallel verwendeten Zeichen wie dem Christusmonogramm, dem Staurogramm oder dem Fisch durch als das Symbol des Christentums schlechthin. Wobei dieses Folterinstrument, also man hätte vielleicht doch irgendwie auf eines der anderen Bilder einfach zurückgreifen können. Aber das Kreuz wird ja nicht nur als Folter, als Todesinstrument, als Hinrichtungsinstrument interpretiert, sondern es ist auch ein Zeichen der Verbindung zwischen dem irdischen mit dem waagerechten Balken und dem himmlischen, dem senkrechten Balken. So symbolisiert das Kreuz den Opfertod Jesu, der nach dem Neuen Testament am Kreuz hingerichtet wurde. Das Kreuz steht damit vor allem als Symbol der Qualen, die Jesus bei der Kreuzigung erleiden musste. Erst über die Auferstehung wird das eigentlich mit Folter und Tod assoziierte Kreuz zum Symbol der Überwindung des Todes und des ewigen Lebens.
Worauf du sicherlich hinaus willst, ist jetzt Kreuz, die Verbindung zum altägyptischen Symbol.
Genau, zum altägyptischen Symbol, das nämlich nicht mit Tod und Vergänglichkeit zu tun hat, sondern mit dem Leben.
Und zwar geht es da um das altägyptische Anchzeichen, das fälschlicherweise, muss man sagen, immer wieder ja auch als Henkelkreuz bezeichnet wird.
Das ist es ja gar nicht.
Das ist es eben nicht, sondern das Anchzeichen ist eine Hieroglyphe, also ein Schriftzeichen, das für eine Lautkombination steht, nämlich für Anch. Deswegen heißt es eben heute so oder wird auch heute so noch bezeichnet. Und mit diesem Zeichen wird das altägyptische Wort für Leben, das nämlich auch Anch heißt, geschrieben. Also hierüber wird die Hieroglyphe auch zum Zeichen für das Leben an sich, das die Götter dem König und über ihn die gesamten Menschheit schenken. Das heißt, die Götter tragen das Anchzeichen, die Hieroglyphe für Leben in der Hand. Sie geben diese Hieroglyphe, das Anchzeichen, an den König weiter, damit an die Menschheit weiter. Und es geht ja so weit, dass dieses Symbol, dieses Anchzeichen von den Göttern dem König in den Darstellungen häufig zum Beispiel an die Nase gehalten wird. Und damit wird symbolisiert, dass das Anchzeichen auch für den Lebensatem steht und der Gott oder die Göttin in diesem Fall dem König das Leben, den Lebensatem direkt reicht, direkt gibt. Und damit wird das Anchzeichen eben zum Sinnbild des durch die Götter geschenkten Lebens überhaupt.
Wir haben ganz viele Götterstatuen, die dieses Anchzeichen in der Hand halten. Und wir finden das Anchzeichen auch auf vielen frühchristlichen Darstellungen. Zum einen auf Grabsteinen, aber auch in anderen Darstellungen, wo eine Figur, die beispielsweise als Christus interpretiert wird, dieses Zeichen in der Hand hält. Und aufgrund der Umdeutung als Symbol des ewigen Lebens und der offensichtlichen Formenverwandtschaft zum Kreuz wirkt das Anchzeichen über die altägyptische Religion hinaus und findet sich im frühchristlichen Kontext. Also das Lebenszeichen, was eine Formverwandtschaft mit dem Kreuz beinhaltet, überlagert sich damit. Das heißt, Kreuz für Tod, Anch für Leben bildet dann eine Symbolik und steht für das ewige Leben, die Überwindung des Todes.
Wer sich das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen möchte, kann ja in den Weihnachtsfeiertagen oder über die Feiertage mal ins Ägyptische Museum kommen, runtergehen in den Raum, der sich auch mit der Zeit nach den Pharaonen beschäftigt, also auch mit dem frühen Christentum. Dort gibt es ja die ein oder andere Stele, die eigentlich zu diesem koptischen Glauben, zur koptischen Kirche, zu dieser spätantiken koptischen Zeit gehört und wo man aber ganz klar zum Beispiel das Anchzeichen noch noch in dieser frühchristlichen Ornamentik mit sehen kann. Also da sieht man auch ganz klar die Anhaltspunkte für die Assoziierung von dem Anch-Zeichen mit diesem neuen Glauben.
Genau. Jetzt haben wir das Kreuz, die Geburt, wir haben Maria mit dem Kind. Wenn wir uns jetzt mal so auf die klassischen Weihnachtsbilder besinnen, dann fehlt noch etwas ganz Essentielles und natürlich gehören die Englein noch dazu. Engel werden in der jüdischen und christlichen Tradition als übernatürliche Wesen verstanden, die Gott im Himmel zur Seite stehen, ihm aber untergeordnet sind, also göttliche Helfer. Den Engeln kommt keine Anbetung zu.
Eine ganz wichtige Rolle spielen Engel vor allen Dingen dann, wenn sie als göttliche Boten eingesetzt werden. Wie ganz klar der Engel Gabriel bei der Marienverkündigung der ausgewählten Menschen den Willen Gottes übermittelt. Im Christentum werden Engel hierarchisch geordnet. Nach außerbiblischen Überlieferungen sollen an der Spitze der Hierarchie der Engelschöre die Seraphim stehen. Sie werden als sechsflügelige, menschenähnliche Wesen dargestellt. Ihr Gesang gehört als Teil des Sanctus zu allen traditionellen christlichen Messliturgien. Bemerkenswert ist der Bezug zu Altägypten. Magst du den kurz erklären?
Den kann ich gerne erklären. Diese Seraphim werden nämlich erst spät als Engelswesen interpretiert. Der hebräische Begriff Saraf, auf den die Benennung der Seraphim zurückgeht, ist zunächst auf den altägyptischen Ureus bezogen und bezeichnet ganz eindeutig Schlangen. Der Ureus, das ist ja diese Kobra an der Krone des altägyptischen Königs, die sich aufrichtet und für Respekt und Macht stehen soll. So zeigt bereits die judäische Siegelkunst des 9. und 8. Jahrhunderts vor Christus die Seraphim als Schlangen mit ausgebreiteten Flügeln.
Die Darstellung geflügelter Wesen ist ja auch in anderen Kulturen, zum Beispiel in den Kulturen Mesopotamiens, weit verbreitet. So finden sich mit Flügeln versehene Gottheiten oder Genien, beispielsweise auch in den Königspalästen der Babylonier, Assyrer und so weiter. Häufig werden sie als Schutzgenien und als Mittler zwischen Göttern und Menschen verstanden. Und eine besondere Gruppe bilden die Cherubim, die im Alten Orient wie im Alten Testament als geflügelte und mischgestaltige Wesen meist mit Löwenkörper und Menschenkopf beschrieben werden. Und der Bezug zum altägyptischen Sphinx, der männliche König als Löwe, ist recht naheliegend. Als Wächter vor Palästen und Tempeln sind die Cherubim im ganzen Alten Orient verbreitet. Im Allerheiligsten des Salomonischen Tempels fungieren zwei Cherubim als Thron Jahwes. Sie schützen mit ihren Flügeln außerdem auch die Bundeslade.
Und wer sich das Ganze mal anschauen will, der schaut sich dann den ersten Indiana Jones Film an, wo die Bundeslade nämlich dann auch einmal bildlich gezeigt ist.
Ich versuche die Leute hier ins Museum zu locken und du schickst sie zum Fernsehschauen.
Entschuldigung. Sie dürfen natürlich auch ins Museum kommen, nämlich um sich diese assyrischen Genien einmal anzuschauen. Da besuchen Sie unseren allerletzten Ausstellungsraum, den Alten Orient. Da können Sie die nämlich wieder sehen und jetzt haben wir die Leute doch wieder zurück ins Museum geholt.
Sehr gut, ganz hervorragend.
Die Darstellung geflügelter Göttinnen, vor allem von Isis und von Nephthys, dürfen als Ursprung der Engelsdarstellung gelten. In den ausgebreiteten Flügeln wird der Schutzaspekt dieser Göttinnen bildlich aufgegriffen. Im Unterschied zu den biblischen Engelsdarstellungen sitzen die Flügel bei den altägyptischen Göttinnen aber nicht separat auf dem Rücken, sondern in Federreihen an den Armen. Damit umschließt Isis schützend den Körper ihres göttlichen Gemahls Osiris, heilt und bewahrt diesen damit vor den Verletzungen des Seth. Aufgegriffen wird dies beispielsweise in einer Gruppe von Särgen, den sogenannten Rishi-Särgen, bei denen ebenfalls der Körper des Verstorbenen durch auf dem Sarg dargestellte Flügelpaare geschützt wird.
Jetzt machen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns mal an, was denn die Ägypter für ein Fest gefeiert haben, das zeitlich so ungefähr mit unserem Weihnachtsfest übereinstimmt. Ja? Also da nochmal der Disclaimer vorneweg. Also wir sagen nicht, dass das Weihnachtsfest auf dieses konkrete Fest zurückgeht, aber es ist doch ganz spannend, da diesen zumindest zeitlichen Zusammenhang zu sehen. Und zwar geht es hier um das sogenannte Chojak-Fest. Das ist der vierte Monat, der Chojak-Monat der Achet-Jahreszeit im altägyptischen Kalender und heute noch im koptischen Kalender als Monat Chojak bezeichnet. Beginn des Monats ist der 10. Dezember.
Und in diesem Chojak-Monat fand die Feier der sogenannten Osiris-Mysterien statt. Das Leben, Sterben, die Wiederauferstehung des Gottes Osiris. Mysterien klingt immer so mystisch, als eine Art Geheimfeier. In Wirklichkeit war es allerdings ein großes öffentliches Fest, das sich über mehrere Tage hinzog zwischen dem 10. und 15. des Monats. Wenn wir jetzt kurz rechnen, sind das dann so ungefähr der 20. bis 25. Dezember. Und es fällt damit in unsere Weihnachtszeit, aber natürlich auch in die Zeit der Wintersonnenwende. Gerade aus dem Mittleren Reich bereits kennen wir zahlreiche Quellen zu diesem Fest, die uns ein wenig über den Ablauf erzählen. Wir haben dort zunächst einmal den Auszug des Gottes Upuaut. Dieser Gott wird als Horus und Thronfolger identifiziert. Es geht darum um die Machtergreifung und auch die Thronbesteigung des Königs Osiris wiederum zu feiern.
Er ist ja der Wegeöffnerer, der Upuaut.
Upuaut ist eigentlich der Wegeöffner, genau. Es gibt einen großen Auszug, es gehört dazu eine Wasserfahrt auf dem Nil, es gibt den Trauerzug des toten Königs von der Residenz nach Abydos, es gibt die Totenklage von Isis und Neftis um Osiris, dann wiederum eine Prozession zum Osiris-Grab, an dessen Wegstrecke zahlreiche Stelen und auch Grabanlagen liegen, die uns darüber berichten, und die Bestattung des Gottes Osiris. Nach einer Nacht des Schlafens kommt es zu einer Wiederbelebung des Gottes, zur Auferstehung. Man findet dort ähnliche Rituale wie beim Mundöffnungsritual, also zur Belebung des Verstorbenen, die wir auch im Bestattungsritus der normalen Menschen kennen.
Die Grundlagen für das Ganze, das frühe Königsritual in Abydos, geht also auf die ganz frühe Zeit Ägyptens zurück. Und es ist ja bemerkenswert, dass spätestens ab dem Neuen Reich das Grab des Königs Djer, das ist also einer dieser Herrscher der ganz frühen Zeit, der ersten Dynastien in Umelgab, also in Abydos, als Osiris-Grab gilt. Später, das ist ja auch so eine Geschichte im alten Ägypten, dass man sich dann nicht auf einen Ort alleine festlegt. Also später in ptolemäischer Zeit vor allen Dingen wurden diese Osiris-Mysterien auch an anderen Orten, also beispielsweise Dendera, Philae und so weiter, durchgeführt. Und auch die Abfolge des Rituals änderte sich. Nun steht eigentlich Osiris als der Vegetationsgott im Mittelpunkt. Da gibt es so Dinge wie diesen Korn-Osiris beispielsweise. Also da geht es eben um Fruchtbarkeit, um auch tatsächlich dann Korn-Osiris, die Ernte, die Fruchtbarkeit des Landes und eben genau dieses auch in gewisser Weise zu evozieren, dass da eben diese Fruchtbarkeit ein ganz wesentlicher Aspekt der ganzen Geschichte wird.
Wir haben also hier zwei unterschiedliche Traditionen. Wir haben zum einen diese historische Verehrung, diese Geschichtserinnerung, die aber dann wiederum mythisch verklärt wird. Und wir haben natürlich die Natur, das ganz am Anfang angesprochen, die Wintersonnenwende. Das heißt, die längste Nacht, der kürzeste Tag, das Wiederkehren des Lichtes, das in eigentlich fast allen Kulturen in irgendeiner Art und Weise gefeiert wird, so dann eben auch mit der Wiedergeburt, mit dem Wiederauferstehen von Osiris aus diesem langen Schlaf. Also, dass die Ägypter dieses Chojak-Fest gefeiert haben, dass wir heute Weihnachten feiern mit auch wiederum einer Geburt, liegt in der Natur der Dinge.
Jetzt haben wir uns mit schönen Dingen beschäftigt, mit der Geburt, der Geburtslegende, der göttlichen Abkunft. Schauen wir uns nochmal das Gegenteil an, schauen wir uns das Böse an. Wenn man von dem Bösen in christlicher Tradition spricht, spricht man auf der einen Seite natürlich von dem Teufel oder Ähnliches, aber es sei daran erinnert, dass im Christentum ja zunächst einmal die Rolle der Verführerin im biblischen Sündenfall dem Ganzen noch voransteht. Und da handelt es sich bezeichnenderweise eben wieder um eine Schlange, die zum Symbol für Falschheit und Übel wird, mit gespaltener Zunge. Das ist ja etwas, was sich tatsächlich auch in unsere bildhafte Sprache weit hineingezogen hat. Für die Vertreibung des Menschengeschlechts aus dem Paradies ist diese Schlange eben mitverantwortlich, und die Schlange wird eben auch genau deswegen verflucht und muss fortan auf dem Bauch kriechen und Staub fressen.
Eng in Zusammenhang mit der Schlange stehen auch die Drachen, denn auch die werden ja manchmal als Lindwurm in Schlangengestalt gezeigt. Die hebräische Bibel kennt unterschiedlichste Drachen, und die biblischen Drachenmythen setzen die altorientalischen Vorbilder fort und entwickeln sie weiter. Nicht mehr nur der Sieg über den Drachen gehört zum Motivschatz, sondern auch das Auftreten der Drachen am Ende aller Zeiten in der Apokalypse. Vor allem das christliche Mittelalter verbindet den Drachen mit dem Teufel. So verlassen beim Exorzismus kleine Drachen den Körper des Besessenen durch den Mund. Und eine wichtige Rolle spielt der Drache auch in den heiligen Legenden, in denen beispielsweise der heilige Georg der wichtigste unter annähernd 60 Drachenheiligen ist.
Weil sich die Schlange häutet und sich damit in den Augen der Menschen unendlich oft erneuern kann, also eine alte Haut ablegen und darunter eine neue zum Vorschein kommen lassen kann, wurde sie dann im Hellenismus für unsterblich gehalten und war auch heilig. Dies und die ihr nachgesagten Heilkräfte machten die Schlange auch zum Symbol für den Stand der Medizin. Also da tatsächlich dieses ganz bekannte Symbol und eben dieses positiv besetzte Symbol. Also man kann alles auch in zweifacher Hinsicht ausdeuten. Zudem galt sie als hellsichtig, und in den Papyri des hellenistischen Ägypten kommt der sogenannte Uroboros vor, also die Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt und so mit ihrem Körper einen geschlossenen Kreis bildet und eben selbst zum Symbol der kosmischen Einheit wird. Also auch hier der Hinweis, es gibt eben beides, auch in der altägyptischen Tradition. Die Schlange, die Böses verkörpert, Schlechtes verkörpert, und die Schlange, die Positives, Gutes, Heilendes und Schützendes verkörpert.
Im alten Ägypten haben wir Apophis. Und Apophis verkörpert in der altägyptischen Mythologie das Böse an sich, die Finsternis, das Chaos. Auch er wird als riesige Schlange dargestellt und gilt als der bedeutendste Widersacher des Sonnengottes Re, der jede Nacht auf seiner Fahrt durch die Unterwelt von Apophis angegriffen wird. Der Kampf gegen Apophis ist damit das Sinnbild von Kampf des Geordneten und damit des Guten gegen das Chaos oder das Böse. Jede Nacht muss Apophis besiegt werden, damit die Sonne am Morgenhimmel wieder erscheinen kann und der Fortbestand der Welt gesichert ist. Damit wird auch das Böse als Teil der Schöpfung anerkannt. Und erst seine Überwindung macht eine Fortexistenz möglich. Vor allem das Speeren der riesigen Schlange durch den die Sonnenbarke begleitenden Gott Seth wird über die Vermittlung des Hellenismus zum Urbild des Drachentöters in der mittelalterlichen Vorstellungswelt und so also in der christlichen Tradition auch weiter tradiert.
Gut, jetzt haben wir noch ein Thema rausgesucht, an das man vielleicht gar nicht so denkt, wenn man an Ägypten denkt. Mhm. Wir haben ja schon, glaube ich, deutlich gemacht, dass das Christentum nicht in Rom im Vatikan entsteht, sondern an anderer Stelle sehr früh geprägt wird. Und jetzt kommen wir aber zu etwas, was wir eben auch nicht unbedingt mit Ägypten verbinden, und zwar dem Mönchtum. Und zwar kann man ja hier mit Fug und Recht behaupten, dass der Ursprung des christlichen Mönchtums ebenfalls in Ägypten liegt, wenn er sich auch zeitlich nicht ganz exakt festlegen lässt und es dann eben in diesem Zeitraum auch in diesem Großraum ähnliche Bestrebungen gegeben haben mag. Sicher trugen auf jeden Fall die Christenverfolgungen im 3. Jahrhundert zum Rückzug in die Wüste auch mit bei. Und in dieser Zeit wird das Mönchtum, als dessen Begründer der heilige Antonius angesehen wird, tatsächlich historisch fassbar.
Es lassen sich in Ägypten zwei Hauptformen des Mönchtums unterscheiden. Es ist zum einen das eremitische Mönchtum. Die Eremiten lebten zurückgezogen und besitzlos in verlassenen Bauten, in Gräbern, auch altägyptischen Gräbern oder Höhlen außerhalb der Siedlungen. Das geistige, aber auch das alltägliche Leben dieser Einsiedler wird in einer umfangreichen Spruchsammlung, den Apophthegmata Patrum, greifbar.
Die haben wir übrigens im Koptischunterricht rauf und runter gelesen, weil du mich vorhin ja nach den Inhalten des Koptischen im Ägyptologiestudium gefragt hattest. Also die Apophthegmata Patrum gehören ja da zur Pflichtlektüre.
Genau, und deswegen habe ich auch drei Stück hier einmal mitgebracht, damit sie einmal so einen Einblick in diese Weisheiten der Väter hatten, die immer verschiedenen Vätern, Abba, zugeschrieben werden. Und da haben wir zum einen beispielsweise Abba Poemen sagt, der Anfang des Bösen ist Achtlosigkeit. Einen zweiten, den wir haben, von Abba Heladius heißt es, er habe 20 Jahre in den Zellen verbracht, ohne jemals die Augen zu erheben, um das Dach der Kirche zu sehen. Einen dritten, Abba Poemen sagt von Abba Nisterius, er sei wie die eherne Schlange, die Moses zur Heilung des Volkes gemacht hatte. Er besaß jede Tugend und heilte alle, ohne zu sprechen. Es sind also Weisheiten, die diese Väter von sich gegeben haben. Es sind aber auch kleine Sequenzen aus dem scheinbar alltäglichen Leben, die dann zur Interpretation freigegeben sind.
Um das Jahr 320 gründete Pachom ein Kloster und verfasste für die dort lebenden Mönche feste Regeln, die nach hierarchischen Prinzipien aufgebaut waren. Und die folgenden Jahrhunderte bildeten dann die Blütezeit des Klosterwesens. Wobei ganz klar ist, dass neben Andacht, Gebet und sozialen Aktivitäten in den Klöstern die unterschiedlichsten Handwerke ausgeübt wurden und die produzierten Waren dienten nicht nur dem Eigenbedarf, sondern wurden auch in den umliegenden Orten verkauft. Und in den Skriptorien entstanden Bibelabschriften und wurde der tägliche Schriftverkehr geführt. Die anfangs noch bescheiden ausgestatteten Klöster wurden allmählich dekoriert durch Ausmalung von Gemeinschaftsräumen und Zellen, durch die Ausstattung mit Bauskulptur, die häufig aus aufgegebenen Bauten der Umgebung stammte. Also da haben wir dann tatsächlich auch den Fall, dass die altägyptische Tradition, die altägyptischen Gebäude, Tempel, Gräber später nachgenutzt wurden, zum Teil natürlich auch zugeschmiert wurden. Den Fall haben wir ganz häufig in den thebanischen Gräbern, dass man diese heidnischen Symbole und übermalt die heidnischen Götter nicht mehr haben wollte und die übermalt hat, beziehungsweise mit Lehm zugeschmiert hat und sie zum Teil dadurch zerstört hat, zum Teil aber auch konserviert hat, sodass man sie eben heute noch in einem Zustand sehen kann, weil sie eben über Jahrhunderte, Jahrtausende geschützt war.
Also das Mönchtum kommt mitnichten aus den mittelalterlichen Klöstern, sondern wir haben diese zwei unterschiedlichen Traditionen der großen Klösterkommunen, kann man fast sagen, in Ägypten, aber auch mit dem eremitischen Mönchtum. Und dieses eremitische Mönchtum, das führt uns jetzt zum Schluss noch einmal wieder zurück nach München, ins Zentrum von München, auf den Marienplatz. Wenn Sie also noch mal einen kleinen Weihnachtsspaziergang machen wollen, dann schauen Sie am Marienplatz doch einmal auf das Haus Nummer 17. Dort findet sich nämlich ein Wandbild, das einen alten, fast nackten, etwas ausgezehrt wirkenden Mann mit einem langen Bart zeigt. Und wenn Sie sich die Inschrift daneben anschauen, dann steht dort der Name des Heiligen, das ist der heilige Onuphrius. Ein altägyptischer Wüstenheiliger, der um das Jahr 350 als Eremit lebte. Wie kommt dieser altägyptische Wüstenheilige nun nach München? Nun, nachdem Heinrich der Löwe die Hirnschale von Onuphrius als Reliquie von einem Kreuzzug mitgebracht hat, hat er Onuphrius als Münchener Stadtheiligen erwählt. Die Reliquie wurde im alten Hof aufbewahrt. Ab 1816 verliert sich die Spur. Statuen von Onuphrius finden Sie im alten Peter und auch in der Frauenkirche. Der Name des Heiligen hat auch nochmal eine Verbindung zum alten Ägypten. Er geht nämlich zurück auf Wen Nefer. Und das ist ein Name des Jenseitsgottes Osiris. Und um Onuphrius bildet sich auch noch eine Legende. Und zwar heißt es, wer das Wandbild des Onuphrius dort am Marienplatz sich anschaut, wird an diesem Tage keines plötzlichen Todes sterben. Also, gehen Sie dort einmal vorbei, schauen Sie sich Onuphrius am Marienplatz an. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Jahr 2022, das uns hoffentlich ein wenig gewogener entgegentreten soll. Wir freuen uns, Sie weiterhin persönlich im Museum begrüßen zu können. Schauen Sie sich die ganzen Objekte, die wir heute angesprochen haben, einmal an. Gehen Sie auf Entdeckungsreise.
Quintessenz der heutigen Folge. Wir haben es geschafft, zu zeigen, dass Altägypten von Weihnachten gar nicht so weit entfernt ist.
Sondern, dass wir heute immer noch Altägypten in unseren Alltag haben. Wir haben den Weihnachtsbaum nicht angesprochen, aber ich glaube, da würden wir auch keine Verbindung finden, oder?
Da wird es schwierig, da glaube ich.
Wir hängen einfach ein paar Kugeln an die Palmen im Ägypten und dann passt es auch.
Aber wir haben einen Weihnachtsbaum hier bei uns im Ägyptischen Museum. Also auch da lohnt sich das Vorbeikommen.
Das auf jeden Fall.
Gut, also fassen wir zusammen mit überall ist Altägypten, oder?
Ein Wahlspruch, der sich in unserem Museum sowieso immer wieder bewahrheitet.
Frohe Weihnachten allen und einen guten Rutsch.
Und wir sagen auch weiterhin auf die Ohren.